Mir ist wichtig, dass ihr euch entscheidet. Also ihr könnt euch für Weg A, B, C oder D entscheiden. Ich will nur, dass es eine bewusste Entscheidung ist und dann auch ein bewusstes Leiden oder ein bewusstes Inkaufnehmen von Nebenkosten, die das hat. Das Einzige, wo ich eine richtige Meinung habe, ist, dass man sagt, ja, wir können ja nichts machen. Wir müssen das erdulden, erleiden. Da habe ich was gegen. Aber wenn Sie sagen, nee, so ticken wir, das brauchen wir nicht, dann sage ich, okay, gut, hat folgende Konsequenzen in der, so, das müsst ihr wissen, sehenden Auges.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit einem Gast auf, ja, ich sage das jedes Mal, auf den ich mich besonders gefreut habe, aber wir haben schon viele Gespräche führen dürfen, wir haben schon zusammenarbeiten dürfen und heute habe ich ihn dann endlich hier wieder einmal zu Gesicht bekommen und zu mir den Podcast bekommen. Und auf dieses Gespräch, wie gesagt, freue ich mich sehr. Ich fange mal an mit einem kurzen Intro. Manche Menschen beraten Unternehmen und manche Menschen betreten einen Raum und plötzlich hinterfragen Führungskräfte freiwillig ihr eigenes Verhalten. Unser heutiger Gast gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Johannes Schleiß, Psychologe, systemischer Organisationsberater, Geschäftsführer des IOS-Instituts in Hamburg und vermutlich einer der wenigen Menschen, die gleichzeitig über Kulturwandel sprechen können und dabei nicht klingen wie ein PowerPoint-Foliensatz. Was ich an Johannes mag, er schafft etwas, das im Business ziemlich selten geworden ist. Tiefe ohne Drama, Klugheit ohne Arroganz und Veränderung ohne diesen typischen, wir müssen jetzt alle einmal komplett alles neu denken, Wahnsinn. Während andere bei Transformationen sofort hektisch werden, wirkt Johannes eher wie jemand, der erstmal einen Kaffee holt und dann sehr präzise diese eine Frage stellt, die plötzlich alles verändert. Er beschäftigt sich mit Führung, Kultur und Zusammenarbeit, also mit genau den Themen, bei denen Unternehmen häufig und vielleicht viel zu häufig sagen, oh, läuft eigentlich ganz gut bei uns. Und das Ganze kurz bevor drei Menschen kündigen und zwei Teams nicht mehr miteinander reden. Was ich besonders spannend finde, Johannes kommt ursprünglich aus der Physik, ist dann aber in der Psychologie gelandet. Und das erklärt vielleicht auch, warum er Systeme gleichzeitig analytisch und menschlich betrachten kann. Also quasi ein Organisationsentwickler, der verstanden hat, dass Organisationen keine Maschinen sind. Auch wenn manche Excel-Tabellen das gern hätten. Mit dem IOS-Institut führt er heute ein Familienunternehmen in zweiter Generation weiter. Nicht laut, nicht schrill, sondern mit einer Haltung, die man sofort spürt. Menschen sollen nicht nur funktionieren, sondern wirksam sein. Und während halb LinkedIn gerade wieder Leadership-Hacks postet, arbeitet Johannes lieber daran, dass Zusammenarbeit wirklich besser wird. Fast schon verdächtig seriös. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Johannes Schley.
Vielen Dank für diesen Einstieg. Ich fühle mich verstanden.
Fühlt sich verstanden, das ist cool. Ich habe angekündigt, dass wir schon ein paar Gespräche geführt haben im Vorfeld und auch schon zusammenarbeiten durften und ich die immer sehr bereichernd fand und deswegen unbedingt der lieben Nadine gesagt habe, wir müssen Johannes in den Podcast holen und wir müssen über die Themen Unternehmenskultur, Unternehmenswandel, du hast es gesagt, kontinuierlicher Unternehmenswandel oder kontinuierliche Unternehmensgestaltung oder Neudeutsch Change. Also wir müssen drüber sprechen, was da gerade so passiert, wie euer Business aufgebaut ist. Und zuallererst würde ich erst einmal reinhören, ich habe es gerade anmoderiert, du kommst eigentlich aus der Physik, hast Psychologie studiert und bist in ein Familienunternehmen eingetreten. Also da ist eine ganze Menge, was du vielleicht noch ein bisschen besser aufklären kannst als ich. Vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen. Wer ist Johannes Schley?
Mache ich sehr gerne. Ich finde, die Geschichte mit der Physik ist auch der erhellendste Sidequest, den ich mir selber gegönnt habe. Ich bin auch Hamburger, bin hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und habe dann in der Oberstufe Physik abgewählt, um dann im Studium Physik zu studieren. Das war eine sehr kluge Entscheidung und manchmal sind ja auf den Irrwegen, entdeckt man ja auch dann irgendwie das Besondere. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass die Physik nicht das ist, was ich suche. Also ich habe gesucht, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich glaube, das ist Goethe. Aber also das war eigentlich mein Beweggrund. Ich wollte wirklich verstehen, wieso funktioniert das alles hier, so wie es funktioniert. Hab dann aber gemerkt, es ging eigentlich um Mathematik. Und das war dann doch nicht mein Hauptfokus. Das wäre in einem Proseminar 8. Semester dran gekommen. Also habe ich da schnell die Biege gemacht, habe dann ein Semester alles studiert, was mich spannend fand, unter anderem auch Forstwirtschaft, aber auch Psychologie, und bin dann am Ende mit der Sozialpsychologie in der Schweiz gelandet, in Zürich. Und habe aber diesen Physiker-Forscher-Hintergrund mitgebracht weiterhin. Deswegen ist mir das auch ein Anliegen, obwohl ich da keinen Abschluss habe. Und habe dann in der Schweiz die Psychologie von Gruppen, das ist die Sozialpsychologie, studiert. Also zu verstehen, wie ticken eigentlich Menschen, wenn sie mehr als einer sind. Und das war auch dann lange Zeit mein Fokus. Habe dann gemerkt, ach, es lohnt sich auch mal mit Einzelnen zu sprechen, als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin. Aber ich habe lange den Gedanken gehabt, Teams, Unternehmen, große Gruppen, Gesellschaft, das wäre das, wo der Haupthebel liegt. Und die Schweiz hat auch noch einen spannenden Nebeneffekt. Ich spiele Hockey und die Schweiz ist auf einem ganz anderen Level. Deswegen war ich plötzlich da mit an der Spitze und habe deswegen auch noch einen Schweizer Meistertitel mit eingeheimstert. Und habe auch in der B-Division Champions League-Analogie ein Tor gegen Minsk geschossen in Prag. Und so, also ich habe da einmal kurz auch an der Spitze schnuppern dürfen, aber auf einem anderen Niveau. Das war auch noch ein netter Nebeneffekt. Genau, aber ansonsten bin ich dann wieder hier in Hamburg eingestiegen in das Familieninstitut meiner Eltern, die 1985 das begründet haben, letztes Jahr 40-Jahr-Feier gehabt. Und dieser Gedanke, den Blick auf den Menschen in Unternehmen reinzubringen, beide auch Psychologen, dass das Unternehmen gut tut, dass das sie stabiler macht, dass das sie ergebnisreicher macht, dass es sie innovativer macht und gleichzeitig einfach auch parallel das Nebeneffekt den Menschen auch gut tut, sie gerne da arbeiten, gerne da bleiben, gerne da hinkommen. Das ist so der Grundgedanke, der seit 41 Jahren das Unternehmen jetzt trägt.
Du hast gerade schon gesagt, es ist ein von deinen Eltern gegründetes Unternehmen, in das du eingestiegen bist. Wie ist die Konstellation da jetzt zwischen euch? Du bist alleiniger Geschäftsführer. Ja, wie ist dieser Wechsel passiert, beziehungsweise die Konstellation, die aktuell vorliegt? Wie ist IOS-Institut jetzt aufgestellt?
Also ich bin, glaube ich, 2013 eingestiegen, habe vorher schon ein paar Stippvisiten gehabt und bin seit 19 alleiniger Geschäftsführer und wir haben dann auch so 21 die Zusammenarbeit beendet. Da gab es noch ein Stück weit inhaltliche, also in Projekten und Ausbildungen, gemeinsames Tun. Und jetzt sind wir einfach nur wieder Eltern und Kind. Also sofern man das als erwachsener Sohn dann ist, aber genau. Und diese intensive Phase bis dahin, also von 2013 bis 19, hat sich auch richtig gelohnt. Also mir war wichtig, direkt von den beiden zu lernen, wie sie es gemacht haben, um dann auf der Basis das eigene zu entwickeln. Und das ist auch wirklich gut gelungen. Und der Übergang war angemessen schwierig. Also wenn es ganz leicht wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht möglich. Ja, die sind ja vom Fach, die müssen es ja leichter hinkriegen als andere. Würde ich sagen, gilt nicht. Wir haben uns auch gut begleiten lassen von einem sehr klugen Berater. Den zu finden war eine leichte Herausforderung, weil der durfte nicht Konkurrent sein, er durfte nicht für uns arbeiten und er musste von uns allen dreien akzeptiert sein. Aber ich habe dann zum Glück jemanden gefunden aus der Schweiz, der uns da geholfen hat. Genau. Und jetzt ist das aber schon irgendwie gut in der Vergangenheit integriert und wir haben mehrere Reifeschritte mit Umzügen verbunden gemacht. Das ist ja immer die äußere Hülle, macht ja was dann mit dem Unternehmen selbst. Und jetzt gerade steht unser Umzug in richtig eigene Räume an, weil es 3 Jahre im Coworking Space. Und das ist nochmal auch ein spannender Schritt für uns.
Darauf freue ich mich auch schon ein Stückchen, weil du hast schon erste Bilder gezeigt, aber das dann zu einem anderen Zeitpunkt. Ich nehme nochmal einen Satz auf, den du gerade gesagt hast. Und parallel haben wir gemerkt, dass es den Menschen auch noch gut tut. Ich habe jetzt so der Wahrnehmung eher, dass ihr erst den Blick auf die Menschen richtet und dann die Organisation in den Vordergrund stellt. Was ist denn jetzt richtig? Also ist der Effekt für die Menschen ein Side-Effekt bei der Unternehmensberatung oder geht jetzt steht der Mensch bei euch als erstes im Fokus?
In unserer Nische der Organisationsentwicklungen gibt es so ein paar Player. Und ich glaube, was uns besonders macht, ist, dass wir diesen Doppelfokus haben. Wir gucken einmal auf soziale Systeme, also Unternehmen, Teams, Gruppen, und einmal auf lebendige Systeme, Menschen. Wir gucken auf beides. Das ist das Psychologische. Und aus der Kombination aus Blick aufs Unternehmen, das muss funktionieren. Blick auf die Personen, die müssen wirken können. Ergibt sich eine ganz gute Balance. Und eigentlich sind wir, also im Kern arbeiten wir mit essentiellen Balancen. Blick auf die Ergebnisse, Blick auf die Menschen, Blick auf Stabilität, Blick auf Innovation. Das ist so einer der Kernphilosophien und Orientierungspunkte für uns. Orientierungsmodelle, die, mit denen wir arbeiten. Und wenn wir an den Menschen ansetzen, dann hat das Auswirkungen auf die Ergebnisse und Auswirkungen auf die Stabilität und Auswirkungen auf die Innovationskraft. Und deswegen, ich würde dabei bleiben. Es ist nicht Zweck dessen, was wir tun, aber stabiler Nebeneffekt. Also am Ende muss das Unternehmen gut funktionieren, damit die Menschen, die da gerne sind, auch gut bezahlt werden können. Und das ist die eine der Balancen, auf die wir im Kern schauen. Und deswegen haben wir auch so einen Sinn für Funktionalität. Also mich freut es immer, wenn was gut läuft. Und wir sind nicht auf eine Branche spezialisiert. Das heißt, wir können von bis uns reindenken. Und das ist auch das Attraktive für mich. Das wird eigentlich nie langweilig. Und wir kommen auch nicht in die Versuchung, Schablonen draufzulegen und sagen, ihr müsst doch so und so, weil das haben doch eure ganzen Konkurrenten auch gemacht. Wir sind in keiner Branche im Schwerpunkt unterwegs, sondern wir gucken, wo sind Menschen, die Interesse haben, Unternehmen zu gestalten. Da gehen wir hin und finden dann raus, was ist das Besondere bei denen und was ist der nächste besondere Schritt für die. Genau, und da ist eigentlich das Schöne, dass wir einfach dem Interesse folgen können, dem Erkunden folgen können und dann entdecken wir Wege, wie Sachen funktionieren, die woanders nie funktionieren würden. Aber da funktionieren sie. Und das ist das Spannende, wo wir dann mit Forschergeist rangehen, aber eben auch Wirkungsgeist. Es soll am Ende nicht nur spannend sein, sondern ja auch was bringen.
Das ist jetzt spannend. Also ich habe verstanden und die Branche selber, da seid ihr nicht spezialisiert. Da könnt ihr unterschiedliche Branchen bedienen. Wissen die Unternehmen dann immer, mit welcher Anforderung, mit welcher Herausforderung sie konfrontiert sind? Haben die ein präzises Briefing? Wenn ja, welche tauchen da möglicherweise Ähnlichkeiten auf?
Nein. Also die Anlässe sind verschieden. Und dann finden wir miteinander raus, worum es wirklich geht. Und das kann auch sein, dass jemand sagt, wir brauchen Führungstraining. Und das ist, also wenn wir mal so ringsum gucken, ja, wir brauchen Führungstraining, weil da irgendwie hakt's. Und dann ist Training erstmal jetzt die Antwort, die einem einfällt. Und wenn der delegieren könnte, da die Führungskräfte auf der Ebene, dann würde doch alles besser sein. Oder wenn die besser kommunizierten, dann wäre das alles hervorragend. Und meistens sind das nicht die ersten Schritte, die es braucht. Es kann aber sein, dass wir erstmal damit einsteigen, gucken, wenn das gelernt ist oder das gekonnt ist, was bleibt noch übrig? Das ist auch ein Weg. Aber wir können auch, und das ist das Herausfordernde in der Steuerung meines Unternehmens, wir haben nicht so den ganz klaren Standard, den wir immer durchziehen, sondern wir gucken uns sehr an, was sind die Gegebenheiten vor Ort? Was braucht es für diesen Fall, für diesen Prozess, damit es optimal in die Entfaltung kommt? Aber diese Sache, wir haben da einen Führungstrainingsbedarf, kommt mal rein und dann entdecken wir die Dinge, die das Thema besser noch lösen können als ein Training zum Beispiel.
Jetzt hat der Auftraggeber möglicherweise dieses Training gewünscht, gebucht oder bei euch bestellt, vielleicht sogar im Ausschreibungsprozess und ihr habt gepitcht und auf einmal gibt es ja den Zuschlag. Und was passiert denn jetzt, wenn ihr mit einer ganz anderen Baustelle um die Ecke kommt? Also ihr macht jetzt das Führungstraining und jetzt sagt ihr, pass mal auf, da gibt es noch 2, 3, 11 andere Themen. Wie reagiert dann der Auftraggeber? Sagt er, nee, super, dass ihr das auch noch rausgefunden habt? Oder ist er erstmal pikiert, weil, nee, macht ihr mal euren Job? Ich habe euch ja als Führungskräftetrainer bestellt und nicht als, checkt mal hier das ganze Unternehmen. Also wie ist die Reaktion, sowohl das eine als auch das andere, kann ich mir vorstellen, aber wie ist die Reaktion, die euch da in der Regel erwartet?
Wir sind ja hier im Sport-Podcast auch ein bisschen, ne? Ist ja Business und Sport.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen eine Metapher. Wir sind... Also so ein Beratungsprozess durch uns ist eher so wie das Liverpool von Klopp. Also wir haben nicht vor, Ballbesitz zu haben und die ganze Zeit zu wissen, was als nächstes passiert. Aber wir wollen möglichst schnell den Ball wiederbekommen, wenn wir ihn verlieren. Also wir wollen nach vorne spielen, Chancen kreieren. Und wenn es schief geht, dann möglichst schnell wieder aufgreifen können, den Faden. Also so ein Beratungsprozess, der ist ohnehin nicht. Wir haben hier soll, ist definiert und die 100%, die arbeiten wir jetzt runter, bis dann das nach 17 Wochen getan ist. Sondern im Verlauf gucken wir immer, was braucht es jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wir haben natürlich ein Ziel. Wir haben natürlich auch einen Fokus und gehen da planmäßig vor und gucken aber dennoch immer wieder, was brauchen wir jetzt, damit es sich an den Begebenheiten orientiert und wirklich nützt. Und nicht einfach nur, wir haben es gemacht, Alibi abgehakt, sondern es hat wirklich das gebracht, was wir wollten. Und jetzt, ich habe jetzt ja gesagt, was es nicht ist. Und in unserem Metier arbeiten wir mit Annäherungszielen, also wir beschreiben das, was es eigentlich ist. Und wenn zum Beispiel, das hatten wir, einen Führungskreis aus 12 Personen, Geschäftsführer mit Personalleitung und dann seinen 10 obersten Führungskräften ein Training bucht, dann wissen wir schon, das wird nicht reines Kommunikations-Führungstools-Training sein, sondern die werden auch sich strategisch überlegen, wie wollen wir eigentlich miteinander zusammentun? Wie wollen wir eigentlich hier miteinander sein? Das Schöne ist, dass sie parallel die Modelle und Handreichungen lernen, mit denen man das klärt. Aber wir arbeiten dann an den konkreten Themen. Und dann haben wir es also integriert. Sie werden klüger, kriegen neue Denkweisen, mentale Modelle an die Hand. Und gleichzeitig klären sie die entscheidenden Fragen, die sie sowieso bewegt und die sie sowieso umtreibt. Und das ist dann die Integration. Also wir sind dann, und dann ist das Label Training, das relativieren wir dann für uns. Das ist dem Kunden meistens egal, wie wir es nennen. Die wollen das Ergebnis und das gibt es. Und dann arbeiten wir aber so, dass sich die Themen, die dann dran sind, dass die geklärt werden, sortiert werden und es gemeinsam ausgerichtet vorangehen kann.
Und jetzt bleiben wir mal im Bild vom Fußball Liverpool. Jetzt liegst du auch mal 1-0 hinten. Dann justiert ihr neu. Dann kommt aber auch noch das 2-0. Und jetzt müssen wir dann nochmal neu justieren. Wann verlässt dich mal der Gegenüber und sagt, müssen wir jetzt hier abbrechen? Also gibt es solche Fälle und was war dann ausschlaggebend? Ist das mangelnde Geduld? Ist das falsches Ego? Was sind denn so Fälle, an denen dann der Spielabbruch droht?
Also auch mal ein Spiel zu verlieren, riskiert noch nicht die Meisterschaft. Das ist völlig okay. Es kann sein, dass wir auch mal ganz daneben liegen, weil plötzlich ein Thema aufkommt, das keiner auf dem Schirm hatte und für das nicht sofort eine Antwort gefunden wurde oder werden kann. Ist aber wirklich selten der Fall. Und Spielabbruch gibt's auch, aber es ist einfach fast historisch schon. Also 2018 erinnere ich noch einmal. Da hat sich mein Kollege gemeinsam im Workshop, der hat sich auf ein Terrain begeben, wo er eigentlich die Rolle des Geschäftsführers kurz übernommen hat und hat angefangen, Ansagen zu machen. Und da sind wir als systemische Prozessbegleiter, das ist das im Kern, wie wir arbeiten, sind wir gefordert, das nicht zu tun, sondern die Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehört, nämlich bei den handelnden Verantwortlichen. Und der ist zu Recht aus dem Prozess rausgeflogen. Hat er auch gesagt, ja, da habe ich mich verleiten lassen. Ich habe eine Lücke gesehen, bin reingegangen. Hätte ich nicht machen sollen. Und der Prozess ging weiter, ist immer noch ein Kunde von uns. Aber der Berater hat jetzt andere Projekte genommen und andere Themen genommen. Und das ist aber auch also kein großes Ding, sage ich mal. Und der Personalleiter auf der anderen Seite hat gesagt, ihn haben die Diskussionen im Führungskreis im Nachgang am meisten gefreut. Weil da ist eigentlich die Verantwortung entstanden, die es braucht. Der hat, was war denn das? Die waren ja am Thema vorbei und wie hat er sich eigentlich verhalten? Und die haben plötzlich Verantwortung für den eigenen Prozess übernommen. Und deswegen ist immer so ein bisschen, man kann ja sagen, ach, das IOS-Institut, die können ja keine Fehler machen, weil es immer was Gutes am Ende dabei rauskommt für uns. Es fällt mir ein bisschen unfair finden. Aber tatsächlich entsteht meistens indirekt dann trotzdem etwas, was richtig wertvoll ist. Und wir sagen, wir brauchen euch nicht mehr, das machen wir jetzt alleine. Großartig. Dann ist es da, wirklich jetzt sozusagen das Standing entstanden. Und auch die Verantwortung und auch der Drive. Dann waren wir halt die unbequeme Intervention. Aber das ist wirklich sehr selten der Fall. Mhm. Aber ist auch mal spannend, wenn das passiert.
Mhm. Du hast im Vorfeld, hatten wir über diesen Podcast das Thema Change-Prozesse mal dran geklebt. Und dann hast du im Vorfeld gesagt, na, lieber ist mir so ein kontinuierlicher Gestaltungsprozess. Erklär doch mal ganz kurz. Ich finde das super, weil Change ja gerade so ein Buzzword in ganz vielen, ich habe es vorhin Social-Media-Posts und LinkedIn genannt und so. Aber ich finde es super, dass du dann einen Unterschied machst. Vielleicht magst du den nochmal aus deiner Sicht erklären.
Ich finde diese Unterscheidung von ich gestalte kontinuierlich mein Unternehmen und ich mache ein Change-Projekt, der ist dramatisch, vor allem weil ein Change-Prozess braucht viel mehr Marketing intern. Der braucht viel mehr Kommunikation ringsum. Wir machen jetzt was Neues intern, genau, wir machen jetzt intern neues Arbeitszeitmodell, wir haben Arbeit mit Fokustagen oder wie auch immer oder keine Meetings mehr am Mittwoch. Das ist so eine Auswirkung davon, weil wir jetzt den vollen Fokus auf XY tun wollen, meistens Kunde. Und dieses interne Marketing, das braucht es bei einem Change-Prozess. Bei kontinuierlicher Unternehmensgestaltung, da sagt man eben in dem Regelmeeting, wir haben einen Impuls, das hier jetzt anders zu machen. Gibt es dafür irgendwie etwas, was dagegen spricht? Das sind die Gedanken, weswegen wir es machen wollen. Gibt eine Testphase, wir machen es einfach. Es ist am Ende fast das Gleiche und gleichzeitig hat es aber einen ganz anderes Gefühl ringsum, würde ich sagen. Und dennoch gibt es Change-Projekte, die auch zu Recht solche sind. Und da unterscheiden wir so drei Formen. Das eine ist die Optimierung, wo man einfach sagt, wir müssen jetzt mal hier diese Prozesse glatt schleifen und besser werden in dem bestehenden Setup. Dann gibt es die Implementierung, wo man sagt, wir holen uns mal Best Practice von woanders. Das Modell, das funktioniert super gut bei dem anderen Verein, bei dem anderen Unternehmen. Das machen wir jetzt auch bei uns. Und das ist am ehesten ein Change-Projekt, wo man einfach dann eine Vorphase braucht, eine Implementierungsphase, dann eine Nachsorgephase. Und die begleiten wir dann oft eher als Partner von inhaltlichen Lösungsanbietern, die sagen, jetzt kommt die SAP rein oder was immer. Also dass man dann sagt, und wie packen wir parallel bei den Prozessen mit den Menschen so an, dass die auch dann am Ende das leicht nutzen können und wir nicht 3 Jahre Umsetzungsstau haben. Und die dritte Stufe ist die Transformation, die du am Anfang erwähnt hast, wo es eigentlich um die Kultur geht, also wo es um Haltung geht, Mindset geht, um das, wie man überzeugt ist, wie man gemeinsam erfolgreich ist. Und das ist der Change-Prozess, den wir am liebsten machen, den wir auch in den anderen mitmachen. Wenn man sagt, warum würden wir eigentlich optimieren, warum würden wir implementieren, dann ist das eigentlich sehr naheliegend, gleich zu fragen, wer können wir dadurch werden, wenn wir das tun? Und dann sind wir eigentlich mitten in der Kultur. Und mit geschärfter Identität, klarem Selbstbewusstsein als Unternehmen, stimmt, wir sind doch diejenigen, die dann voranzugehen.
Gut, dass du das jetzt nochmal so vorangestellt oder am Ende nochmal erwähnt hast. Ich würde es ja voranstellen, ne? Also ich hätte ja überlegt, man macht es nicht Sinn, erstmal in die Haltung überhaupt einzutauchen und in das eigene Wertesystem und das Fundament sich anzuschauen, die Identität auch anzuschauen, bevor wir in Optimierungsprozesse gehen und Systeme draufpacken. Widersprichst du da? Oder weil du gerade sagtest, das magst du am liebsten, ist das eigentlich schon im Vorfeld schon eigentlich Teil der Arbeit, nur nicht bestellt und ihr packt das plakativ drauf, sondern es findet einfach statt?
Also wir haben ja 2 Arten von Kunden. Die einen Kunden, die seit über 10 Jahren mit uns arbeiten und da ist es so. Da gucken wir erst, wer wollen wir sein, was brauchst du dafür und wenn wir es eingeführt haben, was müssen wir dann optimieren im Nachgang noch von den bestehenden, von der Landschaft, genau. Der andere Fall, wie wir in Arbeit kommen, ist, wir haben was probiert und es hakt an allen Ecken und Enden, macht bitte mal was und dann harmonisieren wir im Nachgang. Und das ist dann sagen die Transformation, die das nochmal glättet, nachdem da etwas ruppig probiert wurde einzuführen, was dann nicht gegriffen hat. Und das ist eben auch der zweite Fall, den wir oft haben. Im schlimmsten Fall, sage ich mal, aber für uns nicht wild, aber für das Unternehmen meistens sehr disruptiv ist, wenn wir dann auch in Kooperation oder eben im Nachklapp an die großen Strategieberatungen reinkommen und wir dann, das nenne ich dann gern kulturelles Wiederaufforsten machen. Also da wurde dann Struktur implementiert, die Prozesse wurden Ramp-up da reingebracht und parallel haben die Menschen irgendwie vergessen, dass sie Gestaltungskraft haben. Dass sie mal als Führungskraft eingestellt wurden, dass sie selber auch überlegen können, wie mache ich es jetzt hier konkret in meinem Bereich, in meinem Team, mit meiner direkten Führungsebene. Also dass diese Gestaltungskraft dann wieder reinkommt durch uns in der Arbeit und kulturelles Wiederaufforsten finde ich da eigentlich eine sehr schöne Tätigkeit. Bringt ja auch nochmal meinen Forstwirtschaftsexkurs, der nur ein Seminar war, ganz am Anfang mit rein.
Mhm. Du hast den Satz gesagt, dass wir nicht die Systeme verändern, sondern die Spielregeln statt die Menschen. Also vielleicht habe ich es mit Systemen nicht richtig. Also in der Stadt die Menschen zu verändern, dass wir die Spielregeln verändern. Was meint ihr damit?
Ich habe das von Kurt Lewin, einer der Begründer der Sozialpsychologie. Ich finde das Zitat aber nicht mehr. Deswegen, aber ich bleibe dabei, es ist von Kurt Lewin. Er hat gesagt, man kann Menschen nicht verändern, aber die Spielregeln, nach denen sie spielen. Und er hat dazu ein Experiment gemacht, es war in der Zweiten Weltkriegszeit, Nachkriegszeit, hat er in den USA, wurden jungen Müttern, die mit dem Kind im Krankenhaus waren, hat ein Arzt dann gesagt, es wäre sehr hilfreich, wenn sie ihrem Kind Lebertran und Orangensaft verabreichen, weil die Kombination ist optimal für das Wachstum des Kindes. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, du bist ja auch mit dabei, so ein kleines Wesen, das gerade frisch auf die Welt geschlüpft ist, soll Lebertran und Orangensaft trinken. Das erfordert schon einiges an Überwältigungskraft, die man als liebevolle Mutter, liebevoller Vater mitbringen muss, um das genau da reinzuzwingen. Und deswegen war das ein Verhalten, wo sie geguckt haben, wenn der Arzt das erklärt und die Mutter das dann hört, wie hoch ist die Rate der Umsetzung? Und die lag so bei 50-50. Je nachdem, wie stark sie den Arzt als Koryphäe wahrgenommen hat. Das andere Setting war, 5 Mütter saßen da, direkt nach der Entbindung, und wurden von dem gleichen Arzt informiert. Und dann ging der Blick nach links, nach rechts. Wir sind gute Mütter, wir machen das. Ja gut, dann machen wir das. Dann war es eine Spielregel für gute Mutter sein, die sich da dann... Jetzt kann man sagen, wildes Beispiel aus der Zeit und so, aber da ist dieser Gedanke entstanden, wenn sich Menschen miteinander auf eine Spielregel verständigen, dann kann sich auch Verhalten ändern. Wenn ich jetzt aber sage, Mensch Peter, änder dich mal, dann wird Peter sagen, du kannst mich mal zurecht. Und deswegen sagen aber, wenn wir jetzt hier miteinander, wir gucken, wie wir hier gemeinsam gut zusammenarbeiten, wie wir hier kooperieren, wie wir hier gemeinsam Wert stiften, wenn man sich darauf verständigt, und das wirklich in der Verständigung passiert, dann kann man sehr viel bewegen. Und am Ende ist das dann vom Effekt der gleiche, aber von der Philosophie natürlich ganz anders.
Und das ist ein schönes Beispiel. Ich verwende gerne ein Experiment, das etwas weniger alt ist, aber wahrscheinlich doch ganz, ganz häufig schon irgendwie in anderen Formen, auch glaube ich mit Tierformen. Ich kann mich an die Gorilla- und Bananennummer und den Stromschlachter erinnern. Aber dieses Experiment ist, es klingelt, also es sind 3 Schauspieler, es klingelt eine Glocke und beim Klingeln stehen die auf und beim nächsten Klingeln setzen sie sich wieder hin und beim nächsten Klingeln stehen die wieder auf und füllen derzeit ihr Bewerbungsformular aus. Es kommen neue Menschen, die wirkliche Bewerber sind, in diesen Raum rein und jedes Mal, wenn es klingelt, stehen die 3 Schauspieler auf und die Menschen, die neu hinzukommen, stehen auch auf und setzen sich beim Klingeln auch wieder. Und irgendwann werden dann die Schauspieler entfernt und die ganze Truppe, die dann da ist, von 10 weiteren Kandidaten, steht auf und setzt sich jedes Mal, wenn es geklingelt hat. Ohne dass denen diese Spielregel erklärt wurde als Spielregel, sondern einfach nur, weil sie es abgeguckt haben. Das heißt, die Theorie oder die Idee, ist es dann nicht vielleicht sogar am sinnvollsten, an den Vorbildern als erstes zu arbeiten, also an der Führung eines Unternehmens, einer Abteilung, eines Bereichs und denen die Spielregeln so mitzugeben, dass sie auch ihre Wirkung verstehen und damit dann dass das Handeln Spielregel wird und nicht eine Spielregel wird. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, Frage. Ich verstehe total, was du meinst. Das ist ja in jedem Unternehmen so. Man macht Dinge und fragt sich nicht mehr, ob es mal eine Entscheidung war, das so zu tun. Und wenn ich bei Kunden frage, wie lange dauert es bei euch, bis man so alles verstanden hat, was hier so gilt, dann kriege ich oft eine Antwort, die im Bereich 2 Jahre liegt. Weil man dann so an allen Momenten mal vorbeigekommen ist, die man so wissen könnte. Und die andere gar nicht einem erzählen können, weil sie nicht präsent haben, dass das woanders anders sein könnte. Obwohl sie selber mal womöglich schmerzhaft lernen mussten, dass man in CC den Chef immer nimmt bei düppe, düppe, düppe. Also solche Sachen lernt man dann meistens relativ schnell schmerzhaft. Und ja, das Vorbild ist der eine Weg. Und ich will es einmal parken. Den zweiten Weg brauchen wir auch gleich. Aber das Vorbild. Wenn wir jetzt so einen Change-Prozess hätten und da stellt sich die Geschäftsführung hin und sagt, ab heute wollen wir, dass wir miteinander nicht rauspreschen und erstmal den anderen niedermachen, sondern erstmal fragen, was die Perspektive des anderen ist. Wir denken, im Miteinander liegt irgendwie Potenzial, das wollen wir erschließen. Angenommen, es wäre so. Und das ist am Dienstag. Am Mittwoch hat die gleiche Person, die das angekündigt hat, dann einen Termin. Und wir holen nochmal Peter hervor. Peter sagt dann, ja, aber das können wir so nicht machen, das ist ja Quatsch. Und er wird dann von der Geschäftsführung platt gemacht. Dann ist natürlich dieser Change-Prozess relativ bald gestorben. Deswegen, was wir am liebsten machen, wenn das Vorhaben sein sollte, wir haben keinen inhaltlichen Wunsch. Und wenn wir gucken, welche Vorhaben braucht es und die entwickeln wir. Aber wenn das Vorhaben das sein sollte, dann würden wir es gut finden, wenn die Geschäftsführung das 3 Monate tut und es dann ankündigt. Wir wollen das in Zukunft tun und bitte einmal schauen. Wir haben das schon an den Stellen gemacht und es wird bis dahin nicht aufgefallen sein. Und dann, wenn man es aber wie live schaltet, dann, ach stimmt, ich habe mich schon gewundert, was das war. Das war das, ja genau. Also die legen schon mal los, machen erste Schritte und haben dann nicht mehr den Glaubwürdigkeitsfaktor im Nachhinein und sind wahrscheinlich auch, weil wir Gewohnheitstiere sind, auch gefangen in ihren Mustern und werden dann da relativ schnell wieder rausfallen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Rausfallen und es merken und dann justieren, das ist ja völlig in Ordnung. Und das meinte ich mit der kontinuierlichen Gestaltung, das begleiten wir auch gern, dass wir dann sagen, wir sind einfach im monatlichen Meeting mit dabei, wo ihr Entscheidungen trefft und helfen euch da auf die Spur, die ihr miteinander festgelegt habt. Das nennen wir Kulturstrategie. Aber nochmal zurück zu dem anderen Strang, nämlich im Team. Da macht man ja auch ganz viele Dinge. Und gerade gestern war ich mit einem Team unterwegs und ich habe dann gesagt, ihr habt euch entschieden, überwiegend gute Beziehungen miteinander zu haben. Das sichert euch gute Qualitäten der Arbeit. Ja, muss man ja so machen. Ich könnte euch auch andere Teams vorstellen, die eine andere Regel haben. Nein. Also für uns? Nein. Für andere Teams? Ja. Auch bei uns im Unternehmen haben wir Teams. Die haben einfach eine klare Arbeitsweise, klare Regeln und die gehen auch nicht mehr miteinander essen. Das brauchen die gar nicht, weil ja alles sortiert ist. Ja, andere Strategie. Deren Strategie ist, klare Regeln spart uns Beziehung. Und die anderen sagen, gute Beziehung spart uns Regeln. Dann müssen wir die nicht, dann haben wir einfach da die Verbindung. Zwei Strategien, zwei verschiedene Kulturstrategien. Und nochmal wissen, das ist eine Entscheidung gewesen. Die habt ihr einmal getroffen, implizit, indirekt, unbewusst. Und jetzt trefft ihr sie aber jeden Tag wieder, weil es wieder bedient. Und wenn es euch nicht mehr diente, könntet ihr sie auch anders treffen. Und da haben wir gestern so einen Möglichkeitsraum aufgemacht, der ganz spannend war. Und ich liebe das auch mit Teams zu arbeiten, mit Führungsteams, aber auch mit lokalen Teams, weil die haben so viel in der Hand, in der eigenen Hand. Wenn die sich einig sind miteinander, wer soll denn da noch dazwischen kommen?
Boah, das ist ein spannender Prozess. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, so von Berater zu Berater und das hier auch. Wie schaffst du es denn dann, deine präferierte Variante ein Stückchen auch zurückzuhalten? Also ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht die Variante hast, lass uns doch die menschliche Beziehungsebene stark pflegen und dann brauchen wir vielleicht weniger Regeln. Und jetzt hat das andere Team aber irgendwie im Vordergrund, nee, wir wollen diese Beziehungsnummer nicht, wir wollen mehr Regeln, weil wir damit besser arbeiten können. Wie kannst du da jetzt so dich, das ist jetzt echt ein schmales, also ein Beispiel, was vielleicht auch nicht so extrem ist, aber es gibt ja auch andere Lösungsansätze, bei denen du sagst, boah, das wäre echt nicht meine Präferierte und jetzt bringe ich die hier mit ins Unternehmen. Also wie schaffst du es, deine eigenen Wunschvorstellungen da zurückzustellen und nicht eventuell in so eine Empfehlungsberatung reinzukommen?
Ich bin da wenig in Versuchung. Also mein Hauptpunkt ist, mir ist egal, für was ihr euch entscheidet. Mir ist wichtig, dass ihr euch entscheidet. Also ihr könnt euch für Weg A, B, C oder D entscheiden. Ich will nur, dass es eine bewusste Entscheidung ist und dann auch ein bewusstes Leiden oder ein bewusstes Inkaufnehmen von Nebenkosten, die das hat. Das Einzige, wo ich eine richtige Meinung habe, ist, dass man sagt, ja, wir können ja nichts machen. Wir müssen das erdulden, erleiden. Da habe ich was gegen. Aber wenn Sie sagen, nee, so ticken wir, das brauchen wir nicht, dann sage ich, okay, gut, hat folgende Konsequenzen das müsst ihr wissen, sehenden Auges. Aber mir geht es um diese Entscheidung, dass das etwas ist und man nicht einfach sagt, ja, ist halt so. Also das Schulterzucken, das aktiviert mich.
Ich bleibe da nochmal dran. Jetzt weißt du ja aus Erfahrung von ganz vielen anderen Prozessen, dass eine Entscheidung für A, die dir möglicherweise nicht, die du nicht präferierst, aber für die sich jetzt entschieden haben, dass eine Entscheidung für Möglichkeit A zieht halt auch Kunden von A an, zieht halt auch Mitarbeitende von A an und lässt vielleicht den Raum für B, C, D, E zu, also, oder öffnet den Raum dafür nicht. Und jetzt kann das ja abweichen von der Aufgabenstellung sein, nämlich wir wollen uns öffnen für B, C, D, E, lieber Johannes, hilf uns mal dabei. Und die Entscheidung ist, wir sind A. Da müsste doch bei dir der innerliche Schiedsrichter kommen und sagen, schön, aber schaut doch nochmal, wie könnt ihr offen gegenüber B, C, D sein?
Wenn man sich für A entscheidet, dann muss man die Wege, die mit B, C oder D organisiert werden, einfach anders organisieren. Also angenommen, das Team sagt, wir arbeiten am besten, wenn wir uns abschotten. Es gibt so Entwicklerteams, die sagen, wir nehmen keine Kundenanrufe an bis 14 Uhr, da machen wir Arbeit für die. Ab 14 Uhr sind wir offen für Gespräch, bis dahin nicht. Das ist unser Weg, wie wir das abschotten, wie wir unsere Arbeitsfähigkeit sichern. Das Thema ist, da ist schon die Lösung mit drin, weil ab 14 Uhr sind sie ansprechbar. Wenn sie sagen, wir müssen Arbeit machen für unsere Kunden, wir können nicht mit denen sprechen. Und wenn Sie sagen, von 9 bis 18 Uhr arbeiten wir durchgängig und keine Kontakt, die sollen uns Tickets schreiben, dann würde ich sagen, machen die das? Nee. Machen die das gut, wenn sie es machen? Nee. Okay, also es braucht irgendwie eine Lösung dafür, dass ihr dennoch Kontakt habt und dennoch euren Kern irgendwie auch schützt. Also das ist dann unsere Aufgabe, rauszuzoomen und zu sagen, was heißt das für das Gesamtsystem und vor allem auch diejenigen, die das Unternehmen bestätigen in ihrem Wert, nämlich die Kunden. Die sagen ja, die validieren ja mit ihrem Kauf oder mit ihrer Mitgliedschaft oder was auch immer, validieren sie ja, dass das Unternehmen was Gutes tut oder was Sinnvolles tut, was Relevantes tut. Und dann sagt, die sind entscheidend und ihr müsst aber auch gucken, dass ihr für euch einen Rahmen schafft, in dem ihr möglichst leistungsfähig seid. Füreinander, aber auch für die vor allem. Und deswegen ist das dann immer nur die Aufgabe, das zu organisieren. Und spannend wird es, wenn Führung dazu kommt, die eine andere Vorstellung hat. Aber das ist dann auch ein Aushandlungsprozess. Und ich bin immer erstaunt, wie viel da geht.
Ich hatte vorhin von so einem Fundament gesprochen. Und dazu arbeiten wir, und das weiß ich ja von euch auch, sehr gerne auch erstmal mit den Unternehmenswerten, mit dem, wo eigentlich alles herkommt und worauf sich alle wieder verlassen können. Wie sehr spielt das in eurer Arbeit, nicht nur bei euch, was ihr macht, eine Rolle, sondern auch bei den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Hat das Thema Werte zugenommen? Ist das Verständnis für das Thema Werte etwas, was du auch wiedergespiegelt bekommst? Oder ist heute eine Handlungsschnelligkeit und noch ein Wechsel von Werten zu verspüren und wir müssen eigentlich wieder mehr dafür kämpfen? Also wie nimmst du das wahr?
Werte sind für uns fast so ein ähnlicher Platzhalter, wenn die Frage ist, wir müssen an Werten arbeiten, wie wir brauchen Führungstraining. Dann gucken wir, worum geht es euch, was ist die Situation, was ist euer Ziel und schauen dann, was es braucht. Und dann kann auch Arbeit mit Werten etwas Besonderes sein. Bei Werten habe ich eine ganz eigene Historie. Ich habe eine Zeit lang auch Werte erhoben und Werte entwickelt und bin dann in so eine Falle getappt, dass das sehr unanfechtbare Worte waren, gegen die niemand was haben konnte, die aber auch keine Wirkung entfalten konnten. Also Respekt, Integrität, Vertrauen, Offenheit. Wenn man da unterwegs ist, dann kann man sagen, ja, das wäre alles ganz gut. Aber die sind nicht wirklich handlungsleitend oder eignen sich nicht für ein Onboarding oder um einem Kunden zu vermitteln, was das Besondere ist. Bei dem Unternehmen. Und da finde ich den Gedanken, einfach nur das Wort ein bisschen zu verändern. Kernwerte, von Kernwerten sprechen wir dann und sagen, was sind eigentlich so Verhaltensüberzeugungen, die bei uns wohnen, die bei uns leben. Und das herauszuarbeiten, das ist sehr spannend und muss ich überlegen, ob ich mal kurz aushole. Wenn wir zu einem Unternehmen kommen, dann kommen wir in einer ganz großen Bewunderung des Status quo rein. Wir sagen, bemerkenswert, was ihr hier entwickelt habt und wow, das funktioniert so. Ihr sprecht alle sehr laut miteinander, da klingeln einem die Ohren von der von außen kommt, aber ihr miteinander macht das ganz gewohnheitsmäßig und keiner zockt. Spannend. Das wird dafür was gut sein. Und dann merkt man vielleicht, ja, wir kommen eigentlich von so einem Großraumbüro, da sind wir jetzt umgezogen, aber das haben wir uns irgendwie angewöhnt, beibehalten, mögen wir, tut uns gut. Blödes Beispiel, aber so von der Idee. Und wir bewundern also erstmal den Status quo, bevor wir sagen, ihr müsst was anders machen. Kriegen deswegen auch Aufträge, wo es nicht darum geht, sich zu verändern, sondern obwohl man wächst, so zu bleiben, wie man ist. Auch ein sehr spannender Case. Aber wir arbeiten dann heraus, was macht euch so besonders? Was ist das, was bei euch spezifisch ist? Und das kann man in Kernwerten fassen. Und so ein guter Kernwert ist, wir probieren es erst selbst, bevor wir einen zweiten fragen. Könnte ein Kernwert sein. In einem Unternehmen, das aus der Zeit kommt und viel Unterbrechung, das haben die irgendwie aber für sich so rausgearbeitet. Wir probieren es erst selbst, bevor wir einen fragen. Weil es so eine Ermächtigungskultur hat oder so etwas. Das könnte sein, dass das da wohnt. Das heißt, der Kernwert ist eigentlich ein Halbsatz oder ein Satz und nicht ein Wort. Und hat dadurch viel mehr Wirkung. Und ich glaube, das bräuchte es viel mehr, damit Wertearbeit, die einfach nur auf Nomen Basis unterwegs ist, die dann spezifiziert wird, aber das liest meistens keiner, dass man da einen Schritt weiterkommt. Und das dürfen auch nicht mehr sein als eine Handvoll, die einem da, damit man sie auch nicht noch merken kann. Und sie müssen für den Alltag auch relevant sein. Und wir empfehlen so drei zu haben, die schon jetzt da sind und den Kern ausmachen und zwei, die noch eine Entwicklungsrichtung mitgeben. Das ist so eine Faustregel, die uns da hilft.
Also das sprichst du mir aus dem Herzen, das mag ich auch total gerne, weil die Worte, die Nomen, wie du es nennst, da so stehen und im schlimmsten Fall im Hausflur hängen oder in irgendeiner Mitarbeiterbroschüre nochmal abgedruckt sind. Du hast das Verhaltensüberzeugungen genannt und wir verbinden, also in der Übung fast schon direkt, in dem Entwickeln von Werten verbinden wir auch direkt das Verhalten dafür und das Verhalten dagegen, weil die meisten finden erstmal viel einfacher heraus, wann verhält sich denn jemand gegen unseren Wert? Wann ist es nicht so, korreliert das nicht mit unseren Werten? Und daraus eine Formulierung zu finden oder typische Verhaltensweisen zu definieren, die dagegen sprechen, daraus lässt sich wieder leichter ableiten, wie wäre es denn, wenn es richtig wäre, ne? Und das, ich finde, das gehört unmittelbar zusammen zu dem Wert dazu. Ich überlege jetzt gerade durch diese Inspiration auch nochmal, unsere Wertearbeit immer zu ergänzen durch schon ein paar Ideen für Verhaltensweisen. Wobei es macht eigentlich auch Sinn, dass das Unternehmen das oder die Verantwortlichen das auch mit selber ausarbeiten, weil dann ist es typischer auf deren Arbeitsprozesse und Büroalltag oder Unternehmensalltag ausgerichtet. Also da bin ich voll dabei. Gleichzeitig verspüre ich bei all den Veränderungen, bei all dem Change oder bei all den Weiterentwicklungen von Unternehmen, verspüre ich einen großen Bedarf, dass es diesen, wir arbeiten da gerne mit dem Bild eines Baums, und dass das Wurzelwerk stabil ist, dass wir uns dranlehnen können, dass wir den Baum besteigen können, dass wir den für unsere Unternehmensentwicklung weiter nutzen können, aber dass es ein starkes Wurzelwerk gibt, auf das wir uns alle verlassen können. Und das ist, widerspiegelt sich dann in den Werten unter anderem. Vielleicht auch in den Gründungsgedanken, aber mindestens mal auch in den Werten.
Und da finde ich auch, kommt eine besondere Rolle an die Unternehmer, Unternehmerinnen, auf die zu. Also wir haben gerade einen Fall, wo das Unternehmen steht schon ein paar Jahre und der Inhaber hat jetzt lange nicht mehr mit dem Marketing gesprochen. Weil das sollte man ja auch nicht tun. Man sollte ja auch nicht ständig da neue Ideen reingeben und ständig neue Ausrichtungen irgendwie produzieren. Und gleichzeitig, wenn da jetzt in dem Fall sind einige neue angefangen und es ist einfach von der Anzahl Personen, der Personenanzahl gewachsen, lohnt es sich nochmal, sich die Wurzeln und die Grundidee des Unternehmens direkt von der Quelle anzuhören und zu sagen, stimmt, was kommunizieren wir hier eigentlich? Was ist eigentlich der Wert? Was waren die Gründungsmythen, die jemand eben miterlebt hat, weil er gegründet hat, dass man die nochmal unmittelbar hört. Ich habe aber vorher gecheckt, ob die Aussagen identisch sind mit dem, was in der Markenkommunikation enthalten ist. Er sagt, ja, das stimmt alles noch. Super, dann einfach nochmal in 3D verflüssigen und lebendig machen, dann hilft das. Wenn das jetzt nochmal ganz neue Werte wären, dann müsste man nochmal gucken, ob man die nicht vorher glatt sieht oder... Ja, genau. Aber das ist so das Wesentliche. Und das finde ich auch spannend, wie viel Kraft und Wirkung die Köpfe an der Spitze haben. Also wie sehr deren Fokus eigentlich auch bestimmt, was ein Unternehmen dann gesamtheitlich wichtig findet.
Im Übrigen, da teile ich jetzt gerne mit dir eine Methode. Im Übrigen eine sehr gute Methode in diesem Gespräch mit dem Unternehmer, mit dem Gründer, ist ein Podcast-Setup zu gestalten. Also kannst du auch richtigen Podcast machen, wie wir beide gerade, aber du kannst auch ein Podcast-Setup gestalten, sodass er anders sprechen kann, als wenn es ein klassischer Berater gegenüber einem Unternehmer ist, sondern dass wir eine Interviewsituation haben, die auch aufzeichnen und er, so wie wir es, ganz anders frei sprechen kann. Und daraus hört man eine Menge Nebentöne und eine Menge anderer Informationen noch raus. Deswegen methodisch vielleicht ein kleiner Kniff, noch so eine Podcast-Setup zu...
Das ist ja clever und vor allem effizient. Ja, na wirklich. Also dann in der Folge ist ja total leicht, dann das wieder zu aktivieren, wenn es neue gibt, ja.
Und man kann es sogar so zusammenschneiden, dass für die Mitarbeitenden auch noch verwertbar ist. Also wenn das nachher... kleiner Trick aus...
Ich glaube, das kommt in Umsetzung. Kann ich mich schnell entscheiden.
Haben wir beide was von dem heutigen Podcast hier. Ich habe noch so zwei, drei Sachen, die ich gerne noch einmal durchgehen möchte. Die Reihenfolge habe ich gerade durcheinander gewürfelt, aber ich will einmal fragen, wie ist aktuell deine Einschätzung zum Markt, zum Bedarf draußen? Also verspürt ihr, die Unternehmen sind viel zu sehr mit sich beschäftigt, die wollen gar nicht einen externen gerade, oder sagt ihr, um Gottes Willen, Stefan, da ist gerade die Hölle los draußen, wir müssen wahnsinnig viel gerade hier irgendwie unterwegs sein und kitten. Ich habe einen Aspekt darunter, weil wir sind gerade in einer Phase, in der wahnsinnig viele Unternehmen auch vor einem Generationenwechsel stehen. Also die Übergabe vom Gründer oder von der seniorigeren Generation auf die neue, jüngere Generation. Also wie ist so dein Empfinden für den Markt? Braucht es noch mehr Berater oder ist das gerade ein Markt, der eigentlich kurz vorm Aussterben ist? Auch vielleicht aufgrund von technischen Hilfsmitteln wie die KI?
Mhm. Viele Gedanken dazu.
War auch eine große Frage, ich weiß.
Ja, also wir sind ja ein überschaubares Institut mit 12 Personen. Das heißt, wir haben genug zu tun und haben durch die Branchenvielfalt, die wir abdecken, auch nicht so Effekte von Automobilindustrie, macht gerade irgendwie, hat Bammel und möchte deswegen keine Berater mehr aktivieren. Das haben wir nicht, weil wir sehr gestreut sind. Und wir haben auch wenig Chance mit Narrativen, wenn wir fragen, und wie ist bei Ihnen die Lage? Und sagen die, ja, das trauen wir uns gar nicht zu sagen, aber bei uns läuft es großartig. Also wir können nicht wissen, bei welchen Unternehmen es gerade richtig gut geht oder es auch schwierig ist. Und in beiden Fällen könnten wir unterstützen. Der Fall, also KI, mit der Gefahr, also unser Job hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt davon kann, glaube ich, ganz gut ersetzt werden. Das ist so der Mittellayer von Strategieausarbeitung. Ich glaube, diese Spitze von einem richtig knackigen Strategieberater, der Benchmarks mitbringt und einfach sagt, hier, wenn ihr in der Spitze das und das umsetzt, dann habt ihr richtig was davon. Also die Großen bringen das mit. Und wir werden diejenigen, die das dann umsetzen, helfen. Und ich glaube, in dem Layer dazwischen, da kann KI viel, viel übernehmen, aktuell. Ansonsten ist unser Fokus eigentlich Unternehmen, die deswegen gestalten wollen. Die sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, noch mehr uns auszudenken. Also die ideenreich sind, die kreativ sind, sagen, durch KI haben wir mehr Möglichkeiten und müssen nicht 700 Menschen entlassen, sondern vielleicht müssen wir 700 Menschen entlassen, aber müssen auch 700 einstellen, aber in einem anderen Bereich. Also die machen jetzt nicht mehr Prüfungen von, ist Lieferschein angekommen und das haben wir automatisiert, aber wir brauchen 700 im Bereich Entwicklung oder wir brauchen 700 im Bereich Kundenbeziehung oder wir brauchen, also ich glaube, wir arbeiten eben mit Unternehmen, die ideenreich sind und denen was einfällt. Was machen wir mit der neu gewonnenen Effizienz, sofern sie sich denn schon einstellt? Und das lohnt sich eigentlich fast für so noch einen weiteren Podcast, aber da will ich jetzt keinen Präzedenzfall schaffen. Wir balancieren das Thema künstliche Intelligenz mit der organischen Intelligenz. Das betrifft uns beide. Wir sind organische Wesen, so, und haben dann da unsere organische Intelligenz. Und was wir tun ist, wir stärken das. Das besteht dann auch aus, also ich mit mir, ich mit anderen, ich mit Fachsachen, also das sind so drei Aspekte davon. Und dann noch eine dritte, das ist so eine Feldintelligenz. Aber das ist nochmal dann vielleicht so ein Cliffhanger für was anderes. Wo ein kollektives Unbewusstsein wohnt und so ganz anders nochmal. Und dieses als Dreiklang sehen wir das eigentlich, auf den wir uns jetzt perspektivisch auch ein Stück weit mehr einstellen dürfen, glaube ich. Und deswegen, ich sage, spannende Zeiten. Es gibt unheimlich viele, oder unfassbar viele Unternehmen und es gibt auch viele Berater und Beraterinnen. Und gut so. Also ich weiß jetzt nicht, ob mehr oder weniger, bin aber generell auch zukunftspositiv und zuversichtlich. Deswegen ist das, was nicht heißt naiv, aber ich sehe eher die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich auftun, als die Bedrohungen, die da auch fair drinstecken können.
Ich wusste, warum das so schön wird, weil das Sätze sind, die ich ja in einem Podcast, den du mit mir führen würdest, ähnlich formulieren würde. Dann lass uns doch mal in die Zukunft blicken. Ja. Wo führt denn eure Reise hin? Und dann trotzdem nochmal den Ausblick, was nimmt euch KI ab, wo unterstützt euch KI, aber wo merkt ihr zusätzlichen Bedarf bei den Unternehmen? Weil das ist ja nun mal nicht, das ist jetzt nicht nur ein Trend, aber das ist ja irgendwie eine Welle, die über alle drüber schwappt. Alle wollen irgendwie dabei sein und gleichzeitig ist es so, so wahnsinnig disruptiv. Und dieser eine, der diesen Überblick über alles hat, den werden wir so schnell nicht finden. Wie kannst du sicherstellen, dass du jemand bist oder ihr jemand seid, der auch gefragt wird in diesem Aspekt oder dass ihr nicht abgehängt werdet? Also Ausblick, Zukunft, wo steht ihr in den nächsten 5 Jahren und welche Rolle könnt und wollt ihr mit dem Thema KI einnehmen und was nimmt das bei euch ein?
Am Anfang habe ich ja davon berichtet, dass wir in so essentiellen Balancen denken und wir glauben, auch da braucht es eine Balance. Aktuell sind wir am stärksten in den anderen beiden Ecken des Dreiecks, das ich hier gerade skizziert habe. Mhm. Und die Frage ist, wie stark müssen wir in dem KI-Dreieck werden, um damit vorangehen zu können? Das ist tatsächlich eine Frage, die wir strategisch behandeln gerade, aber wo wir noch keine Antwort für haben. Und das hat einen ziemlich einfachen Grund. Also für uns die naheliegendste Anwendung, die ich aktuell noch nicht aktiviere, ist, dass parallel in Workshops einfach Whisper oder irgendjemand mithört und daraus dann die Sachen komprimiert, zusammenfasst und wieder anbietet. Das ist sehr gut möglich. Und das Thema ist aber, wenn wir da mit strategisch sensiblen Informationen hantieren, dann ist die Frage, wie sehr soll das einmal nach Kalifornien geschickt werden und wieder zurück? Wie sehr will man das? Und wie sehr ist man dann nicht lieber doch gewillt, nochmal einen halben Tag das zusammenzuschreiben? Was für uns auch nicht die liebste Arbeit ist. Aber das wäre so das, was, wo ich sage, das wäre eigentlich genial, wenn wir das wirklich könnten. Wir machen tiefgreifende, transformative Arbeit und parallel läuft etwas mit, hört zu und fasst das so zusammen, dass man sagt, oh wow, wir haben eigentlich gleich die Handlungsstränge miteinander erfasst. Da können wir dann dran ansetzen. Projektplan steht hier schon. Träumchen. Das wäre so das Ideal. Und gleichzeitig finde ich die Fragen, wollen wir das? Und wer, wenn was schief geht, haftet? Und also die ganzen Datenschutzfragen, die beschäftigen mich durchaus auch sehr. Und da finden wir auch ganz gute Wege gerade, die mit europäischen Lösungen und trotzdem die Stärke der amerikanischen Modelle aufgreifend. Das ist ganz, ganz spannend. Mal gucken, wie es weitergeht. Die größere Frage, und da haben wir gerade auch im Team eine Zukunftsarbeit gemacht, haben in Szenarien gedacht. Was passiert eigentlich, wenn die Unternehmen aus dem Zwang, jetzt auf KI zu setzen, Menschen entlassen zu müssen, weil das die Effizienzen hergeben, plötzlich wirklich das gesellschaftlich gibt und man einfach am Ende keine Kundenbasis mehr hat, weil das einfach alle Unternehmen tun müssen und am Ende Single CEOs eine Agentenhorde führen und aber irgendwie niemand mehr kauft, weil niemand mehr so, dann wäre ja was aus Balance geraten. Und da habe ich auf einem schönen Unternehmertreffen habe ich den schönen Spruch aufgegriffen und der war: Es gibt ja Führungskräfte oder Unternehmerinnen, Unternehmer, die haben gar keine Lust auf Führung und auf Menschen. Toll, dann sollen die auch mit Agenten arbeiten. Und anderen, die Lust haben, mit den Menschen was zu tun und die machen halt das. Und so ein Stück weit ist das auch das, was für uns rausgekommen ist, dass wir so eine Achse zu der Realwirtschaft haben. Weil am Ende haben wir uns ja diese Wirtschaft ausgedacht miteinander, damit wir am Abend unsere Karotte essen können. Und nicht beide selber im Garten stehen und diese Karotte fliegen den ganzen Tag. Das ist ja, deswegen haben wir unsere Wirtschaft ausgedacht, Gesellschaft und all sowas. Das haben wir nicht bewusst entschieden, wir beide nicht. Trotzdem setzen wir das fort, was da mal entschieden wurde, auch nicht bewusst. Und wir haben gemerkt, wir haben einen Kontakt zu Unternehmen, die was Echtes machen, was Handfestes, was es auch irgendwie braucht. Wir decken noch nicht alles ab. Also wir haben Kleidung, wir haben Ernährung. Wir haben noch nicht Wasser, also das stört mich ein bisschen. Ich meine nicht die da Schindluder treiben, sondern aber dass man irgendwie die Unternehmen, die eigentlich handfeste Produkte machen, auch stärkt in dem und vital macht. Ja, das ist das, was wo wir uns sehen. Und wir haben da vier Szenarien gemacht, zwei ein bisschen düsterer, zwei ein bisschen positiver. Und wir haben eigentlich in jeder der Welten haben wir einen Zugang. Und wir sind einfach enorm wandelbar in dem, was wir tun, weil wir, das ist nochmal ein schlaues Wort, agnostisch drauf gucken. Wir geben nicht vor, wie die Kultur sein muss, sondern wir gucken, was ist da, was braucht es, damit es funktioniert. Und die Funktionalität ist vielleicht das, was am stärksten uns treibt. Und irgendwie die Menschlichkeit, die kommt schon noch mit durch, das kriegen wir nicht raus und wollen wir auch nicht. Deswegen, also Funktionalität und Menschlichkeit sind so zwei Kernwerte, die uns locken und treiben. Und wir sind ja die Verbündeten des Potenzials. Und es ist ja immer Potenzial. Also wir finden eigentlich in jeder Situation, wenn es noch nicht vorbei ist, dann gibt es immer noch eine Chance. Und in dem Sinne haben wir in allen vier Szenarien einen Platz für uns gefunden, der auch für uns interessant ist. Ja, und wir werden sehen, welche Realität, was davon Realität wird.
Sehr schön. Viele kluge Worte und Sätze. Wir sind ja hier in einem, wie du es anfangs festgestellt hast, in einem Sportpodcast. Und ich kann sagen, das funktioniert noch nicht ausschließlich mit der KI, weil die Menschen wollen den Sport sehen. Die wollen das Ergebnis noch nicht kennen, wenn sie den Sport sehen. Die Sport aktiv nimmt zu, nimmt stark zu. An verschiedenen Events, Veranstaltungen, Lauftreffs oder anderen. HYROX ist ein Thema, aber auch andere Massensportveranstaltungen, sowohl aktiv als auch als Zuschauer, haben hohe Popularität. Das ist auch ein schöner Trend, der sich weiterhin festsetzt. Ich habe auch jetzt neulich auf dem OMR-Festival hier sehr, sehr eindrucksvoll gelernt, dass Erlebnisparks einen riesen Hype erleben. Also Menschen wollen natürlich wollen auch ihre Momente erleben. Wir werden die Menschen ja nicht abschaffen. Und deswegen gibt es auch Branchen, Unternehmen und Dienstleister und Ermöglicher, die in dieser Welt mit Menschen arbeiten und für Menschen arbeiten. Und ich bin deswegen auch zuversichtlich, dass wir mit KI und mit Agenten eine Unterstützung, eine Entwicklung bekommen, die vieles, vieles weiter ermöglicht, vielleicht auch komfortabler ermöglicht und gleichzeitig, dass wir Erlebnisse und Menschen, Emotionen weiterhin bedienen dürfen, bedienen werden, weil es ein hoher Grundbedarf Grundbedürfnis bei den Menschen da vorhanden ist.
Und da wird aufgreifend was Spannendes aufgeschnappt. Also der Preis von Luxusgütern sinkt in den letzten Jahren, aber der Preis von Luxuserfahrungen, der vermehrt sich. Also das Top-Ticket beim Super Bowl in den USA, das war jetzt irgendwie dreimal, viermal, fünfmal so hoch, also irgendwie wie noch vor ein paar Jahren. Also deswegen auf Erfahrung zu setzen, also nochmal mehr Freiraum für das, was uns Menschen irgendwie auch auszeichnet, zu haben, das ist auch eine Option. Das war eins von den vier Szenarien, aber es gibt ja eben auch noch andere. Ja, aber da setzen wir auch direkt an, zu sagen, was wollen wir eigentlich miteinander erleben? Und dann produziert man es jeden Tag wieder. Arbeitsalltag ist einfach, nimmt viel Zeit des Tages ein. Und das dann so zu verbringen, wie man es möchte, wie es für einen gut ist, das sollte sich lohnen. Und deswegen machen wir so gerne, was wir tun. Mit Menschen überlegen, wie wollt ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich täglich erleben? Und wie könnt ihr darauf einzahlen, das auch dann zu erleben? Und deswegen ist das sehr, sehr erfüllend und macht mich immer ein bisschen froh, wenn ich dann am Abend nach Hause gehe oder wenn ich von unserem Team höre, wo sie jeweils tätig waren.
Mir brennt noch einiges unter den Nägeln, aber ich glaube, das war ein so schönes Schlusswort, dass wir das vielleicht auch heute dabei belassen sollten. Du hast ein paar Themen angesprochen, die eventuell auch nochmal ein nächstes Gespräch sinnvoll erscheinen lassen. Und insofern haben wir jetzt eine wunderbare Stunde über Unternehmensgestaltung gesprochen. Ich habe das gewusst, dass das ein sehr angenehmes, schönes Gespräch wird, bei dem ich am meisten wahrscheinlich profitiere, wer auch immer da draußen mitgehört hat. Ich habe heute eine großartige Stunde gehabt und hoffe, dir ging es ähnlich und danke dir sehr herzlich für diesen tollen Austausch, für die offenen Worte.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns ja gefunden und kommen aus anderen Welten und gleichzeitig haben wir sehr viel Überlappung festgestellt und das finde ich immer wieder dann bemerkenswert und schön. Deswegen freue mich sehr über diesen Austausch, den wir jetzt hatten und aber auch schon bis hier hatten und weiter haben werden. Und ja, die Einweihungsparty kommt bald.
Wunderbar, ich werde davon berichten auf diesem Kanal. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören, ganz lieben Dank dir nochmal, Johannes. Liebe Grüße an dein Team und viel Spaß bei dem Umzug. Und wir hören uns ganz bald wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao aus Hamburg.